Das BVN-Radio.
Sie hören das BVN-Radio, eine Sendung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, mit Gabriela Blinde-Obermeier. In dieser Ausgabe hören Sie bei uns Neues zu diesen Themen. Offene Tore, Landtag zu Niedersachsen lädt behinderte Menschen am Welttag der Menschen mit Behinderung ein. Besser lernen? Staatssekretär wirbt für Rundentisch zur integrativen Beschulung in Niedersachsen. Mit Stetson und Steelgitarre, Country- und Western-Musikgruppe Derringer spielen für Sie und nur bei BVN Kultur. Dazu hören Sie Nachrichten, Neues aus den Regionalvereinen im BVN sowie Veranstaltungstipps. Und auch in dieser Ausgabe nehmen wir sportlich. Niedersachsen spielt künftig mit in der Blindenfußball-Bundesliga, also bleiben Sie dran bei Ihrem BVN-Radio. Integrative Beschulung. Die X-te. Klappe. Das Thema mag einem endlosen Film gleichen, ebenso wie der Kampf um Barrierefreiheit von Gebäuden, Plätzen, Arbeitsplätzen und Kommunikationsangeboten. Doch jeder Tag, an dem sich Menschen für Chancengleichheit behinderter und nichtbehinderter Menschen einsetzen, bringt die Betroffenen echter Teilhabe ein kleines Stück näher. So wie jüngst auf einem Symposium im Emsland. Eltern blinder und sehbehinderter Schüler hatten einen Staatssekretär aus dem Kultusministerium zu gemeinsamer Diskussion geladen. Und am Tag der Menschen mit Behinderung öffnete sich Niedersachsens Landtag behinderten Menschen. Über dies und weitere Themen sprach ihr BVN-Radio mit BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange.
Herr Lange, Thema Bildung und integrative Beschulung. Für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern ist das ja immer noch ein Leidensthema. In Oldenburg gab es nun ein Symposium mit einem Staatssekretär des Kultusministeriums und Eltern blinder und sehbehinderter Kinder. Wie beurteilen Sie die Veranstaltung und die Chance, die Lage der Eltern, der Schüler, aber auch der Lehrer zu verbessern?
Also ich glaube, dass wir da gerade mit dem Staatssekretär in Uhlich eine Gesprächsgrundlage gefunden haben, die man ausbauen kann. Den Vorschlag, den er am Anfang der Veranstaltung machte, doch über einen Ratgeber für Eltern nachzudenken, da habe ich erst so gedacht, naja, das wird ja eins der Gespräche, wie wir sie häufiger geführt haben. Aber letztendlich, als sich dann, glaube ich, für alle Seiten rauskristallisierte, welche Probleme Eltern tatsächlich haben, ihre Kinder integrativ zu beschulen, dass wir da einfach mehr als einen Ratgeber brauchen. Und ich finde die Idee ganz interessant, die dann gemeinsam erarbeitet wurde, dass wir versuchen wollen, an einen runden Tisch alle, die mit integrativer Beschulung zu tun haben, zusammenzubekommen, um dann gemeinsam mit der Schulverwaltung, mit der Sozialverwaltung, mit den Krankenkassen, die als Kostenträger zur Verfügung stehen, die Eltern, das Landesbildungszentrum als Förderzentrum hier in Niedersachsen, dass wir alle, glaube ich, wenn wir da unsere Erfahrungen mal zusammentragen, ausloten, was rechtlich möglich ist. Und vieles ist tatsächlich eigentlich längst richterlich entschieden. Und wenn wir dann einen Ratgeber hinbekommen, für den alle, die am Tisch sitzen, letztlich ihren Namen hergeben und sagen, das ist der Status quo, dann glaube ich, werden wir Eltern tatsächlich in der Durchsetzung ihrer Rechte weiterhelfen können. Also das Ansinnen über einen runden Tisch, A, die Probleme noch weiter aufzuarbeiten, B, die Arbeitsergebnisse in einer gemeinsamen Broschüre als Ratgeber für alle Beteiligten zur Verfügung zu stellen, ist da eine sehr, sehr gute Gesprächsgrundlage. Ich glaube auch, dass der Herr Uhlich das, was er sich aufgeschrieben hat, was er mitgenommen hat in sein Ministerium, dass wir damit eine echte Gesprächsgrundlage haben, die Situation der Eltern, aber auch insbesondere die Situation der Kinder in den Schulen nachhaltig zu verbessern.
Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung Anfang Dezember standen die Tore des Niedersächsischen Landtags Menschen mit Behinderungen weit offen. Was ist Ihr Eindruck von diesem besonderen Festtag und was bedeutet Ihnen das Versprechen eines künftig barrierefreien Landtages?
Wenn wir das haben erreichen können, dass wir bei der Landtagsverwaltung, beim Landtagspräsidium und bei den Fraktionen hinterlassen haben, dass sich behinderte Menschen einen barrierefreien Landtag wünschen, und die Bereitschaft, das auch tatsächlich umzusetzen, ist ja von allen Fraktionen, aber insbesondere vom Landtagspräsidenten ganz klar zum Ausdruck gebracht worden. Dann glaube ich, kann ich sagen, hat sich diese Veranstaltung für die betroffenen Menschen alle Male schon gelohnt. Und ich denke, dass es uns gelingen wird, den Landtag barrierefrei mitzugestalten. Und Herr Dinkler als Landtagspräsident hat uns ja auch schon eingeladen, das nächste Mal zusammenzukommen, wenn dieser Landtag in Niedersachsen barrierefrei ist. Darüber hinaus ging es ja aber darum, wesentlichen Bereiche der Teilhabe Teilhabe intensiv gemeinsam auch mit politischen Vertretern zu beleuchten. Teilhabe insgesamt, dann ging es um den Bereich der Arbeitssituation behinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und auf dem geschützten Arbeitsmarkt. Es ging um Teilhabe in der Schule und es ging insbesondere ums Thema Barrierefreiheit. All die Dinge haben wir ja in 4 Arbeitsgruppen aufgearbeitet. Ein bisschen Kritik muss man sagen, ich fand die Arbeitszeit der Arbeitsgruppen war ein bisschen kurz. Das hätte ich mir lieber etwas ausführlicher vorgestellt, weil wir natürlich schon feststellen müssen, egal in welchem Thema man mitdiskutiert hat, und ich habe das speziell im Thema Bildung in der Zukunft, inklusive Beschulung, integrative Beschulung, Förderzentren in Niedersachsen etc., ja auch hautnah erlebt, eine Stunde ist einfach zu kurz, um die Vielfalt, die angesprochen werden muss, die Integration für behinderte Menschen, kann ich nicht als Globalbegriff so stehen lassen, sondern jede Behinderungsart fordert einen spezifischen Unterstützung oder Hilfebedarf oder einen speziellen Nachteilsausgleich. Und die Beschulung blinder Menschen, hochgradig sehbehinderter oder sehbehinderter Menschen oder die Beschulung geistig Behinderter, die können wir zwar global alle unter dem Begriff der inklusiven Beschulung zusammenfassen, aber die Rahmenbedingungen, die die einzelnen Behindertengruppen brauchen, sind doch schon sehr unterschiedlich. Und ich denke, dass das heutige Schulsystem damit noch bei weitem überfordert ist und wir müssen das Land einfach auffordern, in dem Bereich viel zu tun, damit wir inklusive Beschulung ein Stückchen näher kommen.
Noch einmal nachgefragt, Ihr Fazit des Tages der behinderten Menschen im Niedersächsischen Landtag. Immerhin gab es ja gut klingende Aussagen der Politiker. Ein Beispiel, FDP-Fraktionschef Philipp Rösler sprach davon, den Landtag nicht nur räumlich barrierefrei zu machen. Gemeinsam möge man auch für politische Barrierefreiheit sorgen, um behinderten Menschen nicht nur ein eigenverantwortliches Leben, sondern auch Zugang zu Minister- oder Präsidentenämtern ermöglichen.
Ja, insgesamt zum Tag muss ich sagen, es war gut, dass er stattgefunden hat. Ich glaube, es sorgt für ein bisschen mehr Gesprächsbereitschaft auf Augenhöhe, wie wir es heute als Behinderte einfordern. Das fand ich, war sehr gut. Die Statements fand ich insgesamt ordentlich, gerade das von dem Fraktionsvorsitzenden Herrn Rösler. Dabei muss man sagen, es haben ja sonst eher die sozialpolitischen Sprecher gesprochen. Ein Fraktionsvorsitzender, glaube ich, der hat dann schon mehr Probleme, auch die Dinge denn so darzustellen, weil sie sind dann gleich verbindlich für die Gesamtfraktion und nicht nur für einen Teil der Fraktion, die im sozialen Bereich tätig sind. Das fand ich sehr gut und hat für mich, sagen wir mal, ein Bild der FDP vermittelt, mit dem ich gar nicht so ohne weiteres gerechnet habe. Ich fand, das war eine gelungene Veranstaltung. Ich hätte mir vielleicht noch ein wenig mehr Beteiligung durch die Landtagsabgeordneten gewünscht. Über den Tag verteilt 35 sollen da gewesen sein. Ja, gerade in der Mittagszeit, wo man dann Zeit hatte, doch das ein oder andere Gespräch zu führen, da hätte ich mir doch den einen oder anderen Landtagsabgeordneten mehr gewünscht, um dann ins Gespräch zu kommen.
Nun gehört der Landtag wieder der Politik und den Politiker holt der Alltag ein. 2009 wird der BVN das Thema mehr Blindengeld in Niedersachsen auf die Agenda setzen.
Das ist natürlich ein Wunsch unseres Verbandes. Wir sind an letzter, vorletzter Stelle, wenn man die Rankingliste der Leistungen für blinde Menschen im Punkto Nachteilsausgleich bundesweit einmal ansieht, mit Thüringen zusammen. Und denke, das nächste Ziel muss erstmal sein, mindestens den Standard von Brandenburg, was die Höhe angeht, zu erreichen. Und ich kann heute sagen, dass wir Anfang des Jahres mit der Ministerin ganz ernsthaft in Verhandlungen eintreten wird. Es hat jetzt Vorgespräche gegeben, die, denke ich, positiv verlaufen sind. Und wir sind sicher, dass es uns gelingen wird, eine angemessene Erhöhung gemeinsam mit den Fraktionen im Landtag hinzubekommen. Wir werden hart darum kämpfen und letztlich meinen wir, muss als Kompromisslinie sich der Nachteilsausgleich für blinde Menschen mindestens an der Pflegestufe 2 orientieren. Da sind wir noch weit weg. Und im nächsten Jahr ist es uns wichtig, sehr schnell ein Ergebnis zu bekommen, denn angesichts der Unbilden im Bereich der Wirtschaft, glaube ich, wird das gerade im sozialen Bereich eher dazu führen, dass Dinge eventuell wieder in Frage gestellt werden. Und da wollen wir doch recht schnell die Flöcke einschlagen, die wir brauchen. Ich bin da guter Dinge, dass uns das Anfang des nächsten Jahres auch gelingen wird.
Herr Lange, als Geschäftsführer des BVN haben Sie sicherlich noch ein persönliches Wort für die Hörer des BVN-Radios.
Für mich ist im letzten Jahr wichtig gewesen, dass wir mit dem BVN-Radio an den Start gegangen sind. Ich meine, das ist eine wirklich neue Form, zusätzlich zu unserer Verbandszeitschrift gemeinsam, Sie, liebe Hörer, über blindenspezifische Dinge zu unterrichten. Ich glaube, dass das, so wie wir uns da aufgestellt haben, eine neue Möglichkeit ist, an dem, was wir tun, an dem, wo wir arbeiten, Sie teilhaben zu lassen. Das ist einfach die spannendere Form. Ich wünsche mir dass Sie rege davon Gebrauch machen, dass Sie ins BVN-Radio reinhören. Im nächsten Jahr werden wir insbesondere den Bezieherkreis erheblich erweitern, denn all die Menschen, die unser gemeinsam als Tondokument bekommen, bisher ja im DESI-Format oder halt auf Kassette, werden zukünftig insgesamt auch mit dem BVN-Radio versorgt. Ich bin sicher, dass wir auch in den nächsten Monaten interessante, spannende Themen für Sie finden werden, damit es Ihnen noch mehr Spaß macht als bisher, an unserer Arbeit hier im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen teilzuhaben. Wir, denke ich, sind als Verband gut aufgestellt, um den sozialpolitischen Herausforderungen der Zukunft auch wirklich gerecht zu werden. Bleiben Sie uns treu, auch im Jahre 2009. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg fürs kommende Jahr.
Herr Lange, das BVN-Radio dankt Ihnen für das Gespräch.
Eindrücke zu dem angesprochenen Symposium und dem offenen Landtag am Tag der Menschen mit Behinderung hören Sie in dieser Folge Ihres BVN-Radios. Teilhabe bedeutet nicht nur dabei zu sein, sondern auch selbstbestimmtes Leben. Deutlich wird dies, wenn Menschen mit Behinderung auch im Parlament eine Stimme haben. Zumindest am Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember 2008 galt dies. Auf Vorschlag von Parlamentspräsident Hermann Dinkler stand der Niedersächsische Landtag allen Menschen mit Behinderung zur gemeinsamen Begegnung mit der Politik offen. Vorträge, Gesprächskreise, Ausstellungen und kulturelle Darbietungen rundeten das Programm ab. Ihr BVN-Radio war für Sie mit dabei.
So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.
Wenn Landtagssitzungen öfter mit Musik dieser Art beginnen würden, verliefen sie wohl anders, meinte ein launiger Landtagspräsident Hermann Dinkler angesichts des Chors der Notenträume aus Hildesheim. Wenn Freunde zusammenhalten, wird am Ende alles gut. Vielleicht gilt dies ja auch einmal in Niedersachsen. Ein Schritt daraufhin war der Tag der behinderten Menschen im Niedersächsischen Landtag zu Hannover. Es war eine Premiere. 300 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen haben den Landtag zu einem Forum ihrer Belange und Lebenswirklichkeit machen können. Die Idee der offenen Landtagstore am Tag für Menschen mit Behinderungen hatte Parlamentspräsident Hermann Dinkler bereits auf der konstituierenden Sitzung im Februar 2008. Er freute sich, die Gäste bereits im gleichen Jahr im Plenarsaal des Landtages zu begrüßen.
Es liegt mir sehr am Herzen, den Landtag auch für Menschen mit Behinderung zu öffnen. Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit Ihren Stärken und Fähigkeiten auch zu präsentieren und gleichzeitig auch die Chance zu nutzen, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Präsident Dinkler sprach sich entschieden für einen künftig barrierefreien Landtag aus und lud die Behinderten ein, sich hierbei mit ihren Vorstellungen einzubringen. Karl Finke als niedersächsischer Behindertenbeauftragte zeigte sich dankbar über den würdigen Rahmen dieses Tages, holte ihn aber aus dem Bereich etwaigen Symbolgehalts sofort in die Realität.
Mit dem Wechsel im Verständnis der Behindertenpolitik von ehemals Eingliederung und Fürsorge zu Teilhabe und Kompetenz ist nicht nur eine symbolische Handlung vollzogen, sondern sie soll unseren Alltag künftig prägen.
Es gehe um Teilhabe und darum, dass sich behinderte und nicht behinderte Menschen partnerschaftlich und auf Augenhöhe treffen, erklärte Finke. Dies gelte in den Bereichen Arbeit und Freizeit, aber auch in der Politik.
Ziel wäre, dass behinderte Menschen als Experten in eigener Sache in den Gremien, in Politik ihre Interessen selbst artikulieren und in behindertenpolitischen Dingen selbst einbringen, damit nicht Dritte sagen, was uns gut täte, sondern wir gemeinsam Dinge besprechen, entscheidungsreif machen und als mündige Bürger hier in den Bereichen, die da sind, auch Gesicht und Stimme haben und unsere Dinge einbringen.
All denen, die auf diesem Wege Widerstand leisten wollten, hielt Finke ein plattdeutsches Zitat des alten niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf entgegen.
Bluste die Mann nicht so ob, du wirst auch nur mit dem blanken Maus über die Welt kommen.
Der Aufforderung, ein wenig innere Lässigkeit im Alltag zu zeigen, folgte heitere Musik des Flötenspielers Moritz Thiemann. Sozialministerin Mechthild Roß-Luttmann war die Rührung über die Musikdarbietung noch ein wenig anzumerken, als sie vom Arbeitseifer behinderter Menschen sprach und wie sehr Behinderte und Nichtbehinderte voneinander profitieren könnten.
Viele Menschen mit Behinderung sind für mich wirklich Vorbilder. Sie gehen meistens vorurteilsfrei, freundlich, herzlich auf andere Menschen zu. Und wir sollten diese Chance, diese Herzlichkeit zurückgeben. Und es sollte für uns alle selbstverständlich sein, eine gleichberechtigte Teilhabe aller zu ermöglichen.
Diese programmatischen Äußerungen ließen sich während der folgenden Referate zum Thema Teilhabe noch einmal zwischen Hirn und Herz bewegen. Reinhard Fricke referierte für den Verband Deutscher Sonderschullehrer über Teilhabe in der Bildung. Seine Äußerungen gipfelten in der Aussage:
Wer die Forderung erfüllen will, allen Kindern alles auf allumfassende Weise zu lehren, muss sich für eine Schule einsetzen, die jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden jungen Erwachsenen selbstverständlich willkommen heißt zur Teilhabe an ihrem Bildungsangebot. Mit Offenheit und Wertschätzung, Interesse für seine Bedürfnisse und Freude über die Bereicherung, die die Schulgemeinschaft durch Vielfalt und Unterschiedlichkeit erfährt.
Für die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen sprach deren Vorsitzende Detlef Springmann zur Teilhabe am Arbeitsleben. Aufgrund der UN-Menschenrechtskonvention und vieler nachfolgender Gesetze ergebe sich ein Recht auf, wenn auch keine Pflicht zur Arbeit. Und diese sei nicht notwendigerweise Erwerbsarbeit. Immer jedoch gelte:
Wer immer arbeitend tätig ist, hat das Recht, daraus seinen Lebensunterhalt sichern zu können. Das ist unabhängig davon, ob jemand Erwerbsarbeit leistet oder eine der anderen Arten von Arbeit.
Diesem Ansatz folgend erwähnte Springmann Grundeinkommen und Bürgergeld und schließlich das Teilhabealphabet.
Wer A wie Arbeitsleben sagt, muss auch B wie Bildung sagen und C wie Chancengleichheit und D wie Demokratie ohne Barrieren. Und E wie Einbeziehung in alle Bereiche unseres Lebens und F wie freier Zugang zu allen öffentlichen Angeboten und Einrichtungen und G wie Grundeinkommen und so weiter. Das Teilhabealphabet ist eine hilfreiche Orientierung und geht natürlich bis zum Buchstaben Z.
Springmann regte eine engagierte Diskussion des Themas an und gab ein abgewandeltes Sprichwort mit auf den Weg.
Reden ist Silber, Handeln ist Gold.
Barrierefreiheit im Bauen mahnte in seinem Beitrag Meppens Behindertenbeauftragter Walter Teckert an. Bauliche Hindernisse seien für Menschen mit Behinderungen auch gesellschaftliche Schranken.
Die barrierefreie und menschengerechte Gestaltung der Umwelt muss darum Vorrang haben vor privatwirtschaftlichen, fiskalischen, vor baudenkmalrechtlichen, aber auch vor ästhetischen Interessen.
Barrierefreiheit sei wie eine Kette. Sie sei nur erfüllt, wenn jedes einzelne Glied diesem Kriterium genüge. Das Publikum des gut gefüllten Plenarsaals durfte sich anschließend durch den Landtag bewegen, Begegnung und Gespräch suchen, Musik und Literatur sowie Kulinarisches genießen und sich im Anschluss in Gesprächskreisen den vorgestellten Facetten der Teilhabe widmen. Die Zeit hierfür erschien angesichts der Komplexität der Themen wohl manchem zu kurz. Dennoch erzielten die Gesprächsrunden Ergebnisse, welche anschließend im Plenarsaal vorgestellt wurden. Vielleicht konnten sie auch den einen oder anderen der Landtagspolitiker erreichen, die im Anschluss für ihre Fraktionen das Wort ergriffen. Eine mutige Äußerung, wenn auch ohne unmittelbare Konsequenz, tat für die FDP deren Fraktionsvorsitzender Philipp Rösler. Der Landtagspräsident sorge für den barrierefreien Landtag.
Und wir alle gemeinsam sorgen dann für die politische Barrierefreiheit, damit Menschen mit Behinderung auch den Zugang bekommen zu Ministerämtern, Fraktionsvorsitzendenämtern oder, lieber Hermann Dinkler, auch zu Präsidentenämtern. Ich glaube, das sollte auch Ziel unseres gemeinsamen Tages heute sein.
Für die CDU sprach die gelernte heilpädagogische Fachkraft Gudrun Pieper, für die SPD und Linke deren sozialpolitische Sprecher Uwe Schwarz und Patrick Humke-Fox. Ursula Helmholtz schaute für die Bündnisgrünen über den niedersächsischen Tellerrand. Sie regte an, statt unterschiedlicher Beträge diverser Träger nach einem Bundesleistungsgesetz ein Teilhabegeld als Nachteilsausgleich an behinderte Menschen auszuzahlen.
Sie wissen das besser als ich. Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert und ich glaube, sie werden bei uns auch behindert dadurch, dass man es manchmal relativ schwierig hat, an Leistungen zu kommen und den passenden und kompetenten Ansprechpartner zu finden.
Sätze wie die seitens FDP und Bündnisgrünen waren ein Teil der Aufbruchsstimmung, die dieser Tag zu einem historischen werden ließ, wie Karl Finke einen Journalisten zitierte. Doch bis denn alle Teilnehmer das neu Erfahrene mit Leben erfüllt haben, wird noch so manche Hausaufgabe von den Mitgliedern des Parlaments wie von allen Bürgern im Land gemacht werden müssen.
Und ich sage schlicht und ergreifend, auf Wiedersehen, spätestens in einem barrierefreien neuen Landtag. Herzlichen Dank.
Nach einhelliger Meinung war der Tag des offenen Parlaments für Menschen mit Behinderung ein voller Erfolg. Sicher wird er nächstes Jahr wieder und eines Tages auch in einem gänzlich barrierefreien Landtag begangen werden. Hören Sie nun die Nachrichten aus den Regionalvereinen.
BVN will 2009 für erhöhtes Blindengeld kämpfen. Hannover. Der BVN wird Anfang 2009 mit Niedersachsens Sozialministerin Mechthild Roß-Luttmann über ein erhöhtes Blindengeld verhandeln. Man sei sicher, eine angemessene Erhöhung zu erreichen, sagte BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange. Niedersachsen bildet mit Thüringen bundesweit das Schlusslicht bei der Höhe des Blindengeldes. Der BVN will sehr schnell zunächst den Standard von Brandenburg erreichen. Dort beträgt das Blindengeld 266 Euro. Letztlich soll sich das Blindengeld als Nachteilsausgleich aber mindestens an der Pflegestufe 2 orientieren, so lange. Behindertenbeauftragter sieht Tag der behinderten Menschen im Landtag als politisches Signal. Hannover. Der niedersächsische Behindertenbeauftragte Karl Finke hat den Tag des offenen Landtages am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen Anfang Dezember gewürdigt. An diesem Tag waren 300 behinderte Menschen mit Landespolitikern und Abgeordneten im niedersächsischen Parlament zusammengekommen.
Hierdurch geht ein Signal Niedersachsen aus zur Barrierefreiheit, zur Bildung, aber auch die Frage der politischen Teilhabe behinderter Menschen selbst und nicht politische Entscheidungen an Dritte zu delegieren. Wir behinderte Menschen wollen unseren Sachen selbst reden, selbst als mündige Bürger auftreten und dies nicht an Dritte übertragen.
Kultusministerium, BVN und Elterninitiative für runden Tisch integrative Beschulung. Oldenburg, Hannover. Das Kultusministerium, vertreten durch Staatssekretär Peter Ohlich, der BVN und die Elterninitiative Sehgeschädigter und Blinder Kinder Weser-Ems, haben sich Ende November für einen runden Tisch integrative Beschulung ausgesprochen. Bei einem Symposium wurde beschlossen, Vertreter des Kultus- und Sozialministeriums, der Sozialverwaltung, der Krankenkassen, aber auch kommunaler Spitzenverbände einzuladen, um sich über Regeln zur integrativen Beschulung abzustimmen. Der kollektive Sachverstand solle dann in einen Ratgeber einfließen. Dieser halte fest, welche Instanz für welchen Bereich verantwortlich sei oder wer welche Kosten trage. Dies erleichtere sowohl den betroffenen Eltern blinder und sehgeschädigter Kinder wie auch den Sachbearbeitern oder Lehrern vor Ort ihre Aufgaben. Ein gemeinsam erarbeiteter Leitfaden habe den Vorteil größerer Verbindlichkeit als eine lediglich auf Verbandsebene erstellte Broschüre, betonte Hans-Werner Lange für den BVN.
Also das Ansinnen über einen runden Tisch, a, die Probleme noch weiter aufzuweiten, b, die Arbeitsergebnisse in einer gemeinsamen Broschüre als Ratgeber für alle Beteiligten zur Verfügung zu stellen, glaube ich, ist da eine sehr, sehr gute Gesprächsgrundlage, um die Situation der Eltern, aber auch insbesondere die Situation der Kinder in den Schulen nachhaltig zu verbessern.
Verstärktes Interesse am Budget für Arbeit. Hannover. Das Interesse behinderter Menschen und ihrer potenziellen Arbeitgeber am Nutzen des Budgets für Arbeit wächst. Mitte Januar 2009 werden 12 behinderte Menschen in einer Veranstaltung mit Sozialministerin Mechthild Roß-Luttmann offiziell ihren Antrag auf ein Budget für Arbeit stellen. Im laufenden Jahr 2008, in dem das Budget für Arbeit eingeführt wurde, waren es lediglich 6 behinderte Menschen. Nach diesem Modell können Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind, die Kosten für ihren Werkstattplatz, etwa 900 Euro monatlich, mit zu einem Arbeitgeber nehmen, wenn sie mit ihm einen Arbeitsvertrag abschließen. Mit dem Geld können sie dann gegebenenfalls notwendige Unterstützung am Arbeitsplatz bezahlen oder den Betrag an einen Arbeitgeber als Lohnsubvention weitergeben. Damit soll ein zusätzlicher Anreiz zum Abschluss eines Arbeitsvertrages auf dem ersten Arbeitsmarkt gegeben werden. Mit dem Budget für Arbeit solle für behinderte Menschen Wahlfreiheit zwischen Werkstattplatz und allgemeinem Arbeitsmarkt sowie ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt gefördert werden, sagte Detlef Jänert vom Büro des Landesbehindertenbeauftragten. Blinden-Selbsthilfe macht Schwesternschülerinnen und Pflegepersonal fit für die Pflege blinder Menschen. Oldenburg. Mitglieder des Regionalvereins Oldenburg im BVN haben im November die Karl-Jaspers-Klinik in Oldenburg-Venen besucht. Dort konnten sie Schülerinnen und Schüler in Pflegeberufen über die Bedürfnisse blinder Menschen im Krankenhaus und in der Pflege unterrichten. Grund seien häufige Klagen über Fehlverhalten des Personals infolge Unwissenheit, erklärte die Vorsitzende des Regionalvereins Oldenburg im BVN, Gisela Hirschberger.
Das beginnt schon bei der Aufnahme, dass es nicht heißt, kann sie denn alleine essen oder ist er denn auch geboren? Das sind so diese alltäglichen kleinen Diskriminierungen, die blinde Menschen so empfinden, weil sie dann häufig auch sich als entmündigt fühlen und so werden sie auch häufig behandelt.
Durch den Unterricht hätten die Schüler Verständnis für die respektvolle Behandlung der oft älteren, blinden, pflegebedürftigen Patienten gewinnen können, so Frau Hirschberger. Auch habe sie angeregt, mit blinden Patienten gemeinsam die Umgebung zu erkunden, um ihnen das Orientieren zu erleichtern, ihnen Hilfsangebote zu machen, statt sie zu bevormunden oder das Essen entsprechend angeordnet zu servieren. Insgesamt beurteile man die Unterrichtseinheit sehr positiv, freut sich die Regionalvereinsvorsitzende. Die Pflegeschülerinnen und Schüler seien sehr aufmerksam und laut Pflegedienstleiterin sehr beeindruckt gewesen. Mit dem Unterrichtstag hat der Regionalverein eine Aktion vom letzten Jahr im Klinikum Oldenburg fortgesetzt. Behinderte in Niedersachsen müssen um jede Erleichterung hart kämpfen. Wilhelmshaven. Menschen mit Handicap müssen in Niedersachsen noch immer um jede Erleichterung hart kämpfen. Diesen Umstand tadelte die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Karin Eversmeier, SPD, gegenüber der dpa. Da dies Bundesland nach jahrelangen Auseinandersetzungen erst Ende 2007 ein Behindertengleichstellungsgesetz bekommen habe, gäbe es vielerorts noch erhebliche Barrieren, kritisierte die Wilhelmshavener Bundestagsabgeordnete. Weil das Landesgleichstellungsgesetz nicht für die Kommunen gilt, müssen die Betroffenen dort um den Abbau von jedem Hindernis ringen. So beklagten viele Behindertenbeiräte weiterhin das Fehlen von hör- oder tastbaren Ampelanlagen, Leitstreifen an Haltestellen für Blinde sowie Rampen für Rollstuhlfahrer. Auch im Bildungsbereich sieht die Bundesbehindertenbeauftragte immer noch viele Barrieren. Trotz intensiver Bemühungen sei es weder gelungen, den niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff noch Bundeskanzlerin Angela Merkel, beide CDU, für die Behandlung dieser wichtigen Probleme bei dem Bildungsgipfel zu interessieren. Dabei ist eine umfassende Bildung für die gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Beruf und Gesellschaft entscheidend, betonte Eversmeier. Mit Bezug auf das Behindertengleichstellungsgesetz in Niedersachsen sagte sie, trotz des endlich erreichten Gesetzes gehe der Wandel im Schneckentempo voran. Längede baut Kompromiss zwischen Rollifahrern und Blinden. Längede. Der Ort nahe Braunschweig wird durch geschickte Baumaßnahmen im Bereich der Gehwege und Straßenquerungen sowohl Rollstuhlfahrern wie blinden und sehbehinderten Bürgern gerecht. Es wurden Leitplatten in den Gehweg eingebaut und vor den abgesenkten Bordsteinen an Querungen erhalten Blinde und Sehbehinderte einen Hinweis durch noppenbesetzte Aufmerksamkeitsfelder. Direkt an der Querung verlegte Platten weisen dann durch entsprechend angeordnete Rillen den Weg über die Straße. Der erste Test durch Blinde und Sehbehinderte ist teilweise erfolgreich verlaufen. Nach bestandenem Praxistest sollen alle Überwege nach diesem Vorbild gestaltet werden, verspricht Längedes Bürgermeister Hans-Hermann Baas, SPD. Blinde und Sehbehinderte in Oldenburg erwarten Eröffnung des neu gestalteten Platzes Lappan. Oldenburg. Mit Spannung und Vorfreude sehen Oldenburgs blinde und sehbehinderte Bürger der Eröffnung des neu- und blindengerecht gestalteten Lappans entgegen. Der Hauptbusumsteigeplatz erhielt unter anderem Leitstreifen aus für blinde gut tastbaren 20 mm Rippenplatten und auffällige Aufmerksamkeitsfelder. 5 Stelen mit auch für Sehbehinderte gut lesbaren großen Uhren und digitalen Fahrplänen werden zusätzlich noch mit einer Akustikanlage ausgestattet, die auch blinden Informationen auf Knopfdruck ermöglicht. Die Regionalvereinsvorsitzende im BVN, Gisela Hirschberger.
Ich freue mich vor allem für unsere blinden Menschen und die von außerhalb nach Oldenburg kommen, dass das wirklich gut in Angriff genommen wurde. Und da muss ich der Stadt Oldenburg und auch der VWG danken, die also wirklich auch auf die blinden Menschen eingehen. Ich meine jetzt auch die Busfahrerinnen und Busfahrer, da gibt's gar nichts. Und letztendlich liegt es aber auch an uns Blinden, wie wir auf die Menschen zugehen.
Der Regionalverein hatte erklärt, sich sehr gut in die Planungen zum behindertengerechten Umbau des Platzes eingebunden zu sehen. Man begehe auch sonst bestimmte für Blinde und Sehbehinderte kritische Straßenabschnitte gemeinsam und die Stadt Oldenburg werde für Blinde akustisch wahrnehmbare Ampeln auch in den äußeren Bezirken der Stadt aufstellen. Erst jüngst habe ein Mitarbeiter der Stadt die Geschäftsstelle des Regionalvereins besucht, beschreibt Gisela Hirschberger die gute Zusammenarbeit der Stadt Oldenburg mit der Blinden Selbsthilfe. Osnabrücker Zeitung arbeitet an barrierefreier Online-Ausgabe für Blinde und Sehbehinderte. Osnabrück. Die Osnabrücker Zeitung will ab 2009 mit dem neu gestalteten Internetauftritt auch die Online-Ausgabe für blinde und sehbehinderte Menschen barrierefrei anbieten. Auf Initiative von Gerhard Renzel, Mitglied im Regionalverein Osnabrück, haben Mitarbeiter des Verlagshauses den Rat der örtlichen Blindenselbsthilfe eingeholt, um zu erfahren, wie eine Online-Ausgabe der Zeitung screenreadergerecht gestaltet sein müsse. Der Regionalvereinsvorsitzende Detlef Große freut sich über die Zusage der Osnabrücker Zeitung, künftig eine barrierefreie Ausgabe zu erstellen.
Nicht nur ich alleine, sondern ich weiß also von vielen unserer Mitglieder, dass sie also ganz heiß darauf sind, ihre Zeitung am PC lesen zu können. Wir sind da guter Hoffnung, dass das funktionieren wird und dass es irgendwann im Laufe des nächsten Jahres klappt.
Niedersächsische Blindenfußball-Bundesliga-Mannschaft ab 2009. Hannover-Braunschweig. Ab 2009 gibt es eine niedersächsische Blindenfußball-Bundesliga-Mannschaft. Der Drittliga-Club Eintracht Braunschweig wird das Vereinsdach bieten. Trainingsmöglichkeiten gibt es unter anderem auch am Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover. Trainer ist der Fußballfachwart im niedersächsischen Behindertensportverband Dankwart Morin. Als Torwart und Co-Trainer der Mannschaft steht Marius Kaspari zur Verfügung. Für die Turniere der Blindenfußball-Bundesliga-Spielzeit sind die Anlagen am Sitz des Niedersächsischen Fußballbundes in Basinghausen bei Hannover im Gespräch. Zu den Servicemeldungen. Seminar zu Zeit- und Projektmanagement und kreativem Schreiben. Unter dem Motto »Nicht sehend, nicht blind« bietet der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. DVBS Ende Januar 2009 ein Seminar zu Zeit- und Projektmanagement sowie kreativem Schreiben. Dabei ist der Workshop 1 »Zeit- und Selbstmanagement für Sehbehinderte« leider schon belegt, jedoch ist eine Aufnahme in die Warteliste möglich. Workshop 2 befasst sich mit kreativem Schreiben in Beruf und Alltag sowie Workshop 3 mit Projektmanagement unter Anwendung sozialer Software. Beide können noch gebucht werden. Außerdem soll am ersten Abend eine Ideenbörse kreative Hilfsmittel zum gegenseitigen Austausch veranstaltet werden. Kreative Hilfsmittel sind möglicherweise modifizierte Alltagsgegenstände, stammen zum Beispiel aus Küche, Bastelladen, Baumarkt oder Sportgeschäft, sind so nicht käuflich oder nicht teuer, einfach handhabbar und erleichtern blinden und sehbehinderten Menschen das Leben. Alle drei Workshops sind grundsätzlich förderfähig durch das Integrationsamt. Das heißt, Berufstätige und Personen in Ausbildung können eine Kostenerstattung durch ihr zuständiges Integrationsamt beantragen. Bei Workshop 2 und 3 muss die berufliche Verwertbarkeit der Seminarinhalte plausibel gemacht werden. Das Seminar findet statt vom 22. bis 25. Januar 2009 in der Hessischen Heimvolkshochschule, Akademie für musisch-kulturelle Bildung, Burg Fürsteneck am Schlossgarten 3 in Eiterfeld nahe Fulda. Nähere Informationen und den Anmeldebogen finden Sie unter www.dvbs-online.de oder bei der Geschäftsstelle des DVBS e.V. Frauenbergstraße 8 350 39 Marburg. Ansprechpartner Herr Wohnig, Telefon 06421 94 3x8 23 oder wohnig@dvbs-online.de. Hilfe für Eltern, Erfahrungsaustausch per E-Mail. Welche Unterstützung nützt blinden Eltern bei der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder? Hierzu gibt es eine neue E-Mail-Liste, in der sich auch betroffene Eltern und erfahrene Fachleute zusammenfinden sollen. Der Kurzname ELIAS steht für Elterninitiative Assistenz. Moderatorin Lydia Zubeck will mehr Hilfen erreichen, die Selbstbestimmung der Betroffenen wahren und eine selbstbewusste Interessenvertretung fördern. Zum Mitmachen genügt eine leere E-Mail an elias-subscribe@blindzellen.net. Ratgeber im Internet gibt Hinweise für erfolgreiches Altern. Unter dem Motto »Ein blinder Senior auf dem Weg in die Zukunft« behandelt der Richter am BGH AD Dr. Hans-Eugen Schulze die unterschiedlichsten Bereiche des Lebens älterer Menschen und berücksichtigt dabei insbesondere die Belange blinder und sehbehinderter Bürgerinnen und Bürger. Der Ratgeber behandelt unter anderem die Bereiche Essen, Trinken, Trainingsprogramme für Körper und Geist, Gesundheit und das Verhältnis zu Ärzten, den Umgang mit blinden und oder älteren Hausgenossen, aber auch die richtige Haltung, physisch wie psychisch, bis hin zu den letzten Dingen wie der Patientenvollmacht. Darüber hinaus beinhaltet die Internetseite aber auch Aspekte der Frühförderung und Schule für blinde und sehbehinderte Kinder, Tipps für Auslandsreisen, Linklisten sowie Ansprechpartner. Die Seite ist kontrastreich und klar gegliedert aufgebaut, die Informationen sind gut aufbereitet und die Texte verständlich geschrieben. Die Internetseite erreichen Sie unter www.ma-h-schulze.de.
Das waren die Nachrichten aus den Regionalvereinen. Seit 1993 erlaubt das Schulgesetz in Niedersachsen, ein behindertes Kind in eine normale Schule zu schicken. Integrative Beschulung ist das Stichwort. Gerade bei blinden und sehbehinderten Kindern scheint dies rein zahlenmäßig gut umgesetzt zu sein. Verwunderlich dagegen, dass es in diesen 15 Jahren noch immer nicht überall gelungen ist, diesen Kindern und ihren Eltern entsprechende Rahmenbedingungen für einen barrierefreien Schulbesuch zu schaffen. Eltern kämpfen oft jahrelang mit verschiedenen Ämtern, Behörden und Kostenträgern, bis ihre Kinder die benötigten Hilfsmittel erhalten. Das Sicherstellen notwendiger Assistenz für die Kinder gleicht oft einem Marathonlauf von Pontius zu Pilatus. Der Kräfteverschleiß der Eltern ist so enorm wie sinnlos. Um die Lage zu verbessern, hat die Elterninitiative sehgeschädigter und blinder Kinder zwischen Weser und Ems, kurz Elisee, zur Diskussion nach Oldenburg geladen. Als Adressat der Fragen und Wünsche war das niedersächsische Kultusministerium durch einen Staatssekretär und ehemaligen Präsidenten der Landesschulbehörde vertreten. Und auch ihr BVN-Radio war für sie vor Ort.
Routiniert, geschmeidig und belanglos. Mit diesen Worten bezeichnete Moderator und Journalist Jürgen Krause die jüngste schriftliche Antwort aus dem niedersächsischen Kultusministerium gegenüber der Elterninitiative sehgeschädigter und blinder Kinder zwischen Weser und Ems, kurz Elisee. Nunmehr sollte die Belanglosigkeit überwunden und Nägel mit Köpfen gemacht werden, fügte er vor etwa 70 Teilnehmern der Diskussionsveranstaltung »Probleme der integrativen Beschulung« hinzu. Damit hatte Staatssekretär Peter Ulich aus dem Kultusministerium zunächst keinen allzu leichten Stand, demonstrierte aber Solidarität.
Ich sitze hier also nicht nur als Staatssekretär, sondern auch als jemand, der in dem Bereich, der Sie sozusagen interessiert und den Sie aufgrund Ihrer Kinder zum Mittelpunkt Ihres Lebens machen und wo Sie die schulischen Probleme haben, der eigene Erfahrungen mitbringt.
Als Vater eines früher gelähmten Sohnes und Schulleiter, der seinerzeit auch eine blinde Schülerin am Gymnasium integrativ beschult habe, kenne er manche der dabei auftauchenden Probleme. Gegen das Zuständigkeitsgerangel der Instanzen, Kostenträger und Behörden empfahl er einen einfachen Lösungsansatz.
Man muss sie alle an einen Tisch holen und dann darf man sie nicht eher wieder rauslassen, bis man jetzt klar hat, wer bezahlt was.
Natürlich, so ergänzte Ulich sein Eingangsstatement, sei das System kompliziert. Man habe die Sozialverwaltung, Krankenkassen und Schulaufsicht mit an Bord und müsse das Beste daraus machen. Wunder könne auch er leider keine vollbringen. Die werden seitens der Eltern von Elisee wohl auch kaum erwartet. Viel eher wohl das Normalste der Welt, folgt man Detlef Darnauer, Vater eines 14-jährigen blinden, integrativ beschulten Sohnes.
Was wir möchten, ist eigentlich nicht anders behandelt werden als andere Eltern. Insofern, als dass wir auch nur unser Kind in die Schule geben, ohne dass wir jetzt hinter Sozialamt, hinter der Krankenkasse, hinter Schulämtern herlaufen müssen, damit überhaupt erstmal die Rahmenbedingungen, sprich Ausstattung, geschaffen werden. Schulbuchdateien, die zur Verfügung gestellt werden müssen, Schulbücher, die zur Verfügung gestellt werden müssen, ohne einen großen Aufwand zu betreiben, so wie eben alle anderen Eltern auch. Kind in der Schule anmelden, Schultüte basteln und dann geht's ab in die Schule.
Hier helfe, so der Vorstand, Vorschlag von Kultusministeriumsvertreter Uhlich, ein durch alle beteiligten Instanzen gemeinsam erstellter Ratgeber, der festschreibe, welche Instanz was zahle, wer wofür zuständig und wie das zu regeln sei. Was Danauer denn zwar wohlwollend, aber kritisch begrüßte.
Im Ratgeber finde ich an sich ganz gut, dann haben die Eltern was an der Hand. Hilft ihnen aber immer noch nicht, bei den einzelnen Institutionen dann trotzdem vorstellig werden zu müssen. Sprich, sie müssen trotzdem zum Sozialamt an, sie müssen trotzdem zum Schulträger, sie müssen trotzdem zur Krankenkasse.
Worauf denn der Reigen von Rede und Gegenrede eröffnet wurde. Eltern müssten in Ermangelung von Schulbüchern für ihre sehbehinderten Schulkinder diese in wochenlanger Arbeit jenseits der Legalität selbst großformatig kopieren. Denn Schulbuchverlage hätten hier keine speziell für Sehbehinderten gestalteten Angebote. Auch müssten Eltern teils jahrelang um nötige Hilfsmittel für ihre Kinder kämpfen und würden erst im letzten Moment informiert, dass die beantragte Assistenz ihrer Kinder für einen weiteren Zeitraum verlängert werde. Lehrern bliebe oft kaum Zeit, sich integrativ beschulten Kindern entsprechend zu widmen oder sich mit dem Personal des mobilen Dienstes auszutauschen. Blinde oder stark sehbehinderte Kinder hätten bei den heute zentral gestellten Arbeiten und besonders im Abitur keinen Nachteilsausgleich mehr. Auch berücksichtige der Orientierungsrahmen für Schulqualität behinderte Schülerinnen und Schüler kaum und vieles mehr. Stefan Pruschko, Vater einer Tochter, deren integrative Beschulung an einer überforderten Lehrerin gescheitert war, fasste den bösen Verdacht mancher Eltern in Worte.
Mich stellt sich die Frage, ist die Integration wirklich gewünscht? Da müssen auch die Weichen dementsprechend gestellt werden.
Noch kerniger fielen die Sätze von Gisela Hirschberger, Oldenburger Regionalvereinsvorsitzende im BVN aus. Die Sachbearbeiter bei den Kostenträgern, Behörden und Ämtern, so ihr Eindruck, wüssten nicht zu Recht Bescheid. Und schlimmer noch.
Da schleicht sich bei mir der Verdacht ein, es ist immer noch ein Unterschied, ob man hinterm Schreibtisch sitzt und Macht hat oder ob man vorm Schreibtisch steht und was will. Das ist ja für die Eltern ein elendiger Marathonlauf gegen die Behörden. Und da denke ich mal, sollte das Kultusministerium mal ganz klare Linie und nicht, es könnte ja sein und es steht im Ermessen und. Das sind alles so Bandwurmsätze, da haben die Eltern nichts von und die Kinder schon mal gar nicht. Denn es geht um den Lebensweg der Kinder. Wir alle, die wir hier sitzen, haben schon einen großen Teil Zukunft hinter uns. Aber die kleinen Mäuse haben ihre Zukunft noch vor sich, zum Teil ganz im Dunkeln. Aber sie haben genauso ein Anrecht auf eine leuchtende Zukunft wie jedes sehende Kind. Ich denke mal, das sollte uns doch allen irgendwo am Herzen liegen, auch dem Kultusministerium.
Dabei hatte der Staatssekretär kurz vorher schon Position bezogen. Ja, für schulbezogene Sachausstattung sei der Schulträger verantwortlich. Auch zeigte sich Uhlich betroffen angesichts des Problems mangelhafter Betreuung blinder Schüler. Das habe er selbst anders erlebt. Auch dem fehlenden Angebot der Verlage für sehbehinderte Kinder werde er nachgehen, versprach der Staatssekretär. Sein erneut vorgetragener Vorschlag eines gemeinsam an einem Ratgeber und Regelwerk arbeitenden runden Tisches wirkte glaubhaft und fand Unterstützung durch BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange.
Wir sollten das ernst nehmen mit Festschreiben der Rahmenbedingungen. Ob wir jeweils alle an einen Tisch bekommen, das glaube ich, wird schon möglich sein und ich will das hier ausdrücklich erklären. Wir werden es versuchen.
Nach etwa 2 Stunden waren die Weichen in Richtung künftig besserer Zusammenarbeit gestellt. Die Eltern, Lehrer, Vertreter der Initiative, des Blindenverbandes und des Ministeriums hatten sich ausgetauscht und einen gemeinsamen runden Tisch sowie ein zu erstellendes Regelwerk ins Auge gefasst. Für Elisee zieht Birgit Lehmkuhl Bilanz.
Ja, ich fühle mich sehr ernst genommen und bestärkt, in dieser Sache weiterzuarbeiten und auch mit Herrn Uhlich jemanden im Boot zu haben, der für die Sache weiter mit uns zusammenarbeiten will.
Und neben neuen Erkenntnissen nimmt auch Staatssekretär Peter Uhlich ein positives Gefühl mit aus dem Symposium.
Dass ich hier auf eine Elterngruppe getroffen bin, die meine Fürsorge verdient haben, dass ich für ihre spezielle, sehr belastende Situation gemeinsam mit anderen Lösungen entwickle, die diesen Eltern das Leben ein Stück weit leichter macht.
In einem Jahr, so ein Vorschlag aus der Runde, will man sich wieder treffen, um festzustellen, was von den guten Vorsätzen umgesetzt wurde.
Ihr BVN-Radio wird Sie natürlich über das weitere Geschehen rund um die integrative Beschulung informieren. Noch ein Hinweis. Sie können einen Mitschnitt der Diskussionsveranstaltung zum Thema Probleme der integrativen Beschulung erhalten. Schreiben Sie dazu eine kurze E-Mail an podcast@blindenverband.de. Hören Sie nun die Veranstaltungstipps für Dezember und Januar, für Sie zusammengestellt von Ihrem BVN-Radio.
Silvesterparty in der neuen Piraterie Black Pearl. Mit einer rauschenden Silvesterparty-Nacht soll in Hannovers Erlebnispiraterie Black Pearl ex-Felsentreff richtig deftig, ausgelassen und fröhlich gefeiert werden. In der neu gestalteten Gaststätte innerhalb des Gesamtkomplexes des Blindenverbandes Niedersachsen e.V. ist im hannoverschen Stadtteil Kirchrode ein völlig neues und einzigartiges Gastronomieerlebnis entstanden. Hier fühlt man sich wie an Bord eines Piratenschiffes, genießt rustikal herzhafte Piratenschmausereien und versinkt im Strudel von Rum und anderem Gesöff, umgeben von urigem Schiffsambiente. Der Captain sieht es gerne, wenn bei der Piratenparty möglichst viele wie Seeräuber verkleidet erscheinen, denn unter allen anwesenden Gästen wird im Lauf des Abends das beste Piratenkostüm gekürt und mit einem tollen Preis belohnt. Karten für die Piraten-Silvesterparty sind erhältlich im Vorverkauf direkt im Black Pearl, Kühnsstraße 18, 30559 Hannover Kirchrode. Weitere Infos unter 0511 5256 55 beim Team von Black Pearl. Nehmen Sie sich Ihr Herz zu Herzen. Im Patientenforum des BVN in Kooperation mit der Deutschen Herzstiftung erhalten Sie aktuelle Informationen rund um eines der wichtigsten Organe des menschlichen Körpers, aber auch zu Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten. Referieren wird der Chefarzt der Medizinischen Klinik des Vinzenz-Krankenhauses Hannover und Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin Dr. Christian Zellerhoff. Das Patientenforum zum Thema Herzenssache findet statt beim BVN, Kühnsstraße 18a in 30559 Hannover Kirchrode am 14. Januar um 18.30 Uhr. Einen Schuss ins Herz, rein musikalisch natürlich, verspricht die Gruppe Derringer allen Country- und Western-Fans. Die Sängerin und ihre fünf Jungs bringen ihnen klassische, aber auch moderne Stücke aus dem Leben der Cowboys und Trucker, aber auch Modern Country im Rahmen der Reihe BVN Kultur. Hören Sie Derringer am Freitag, dem 23. Januar beim BVN, Kühnsstraße 18a in 30559 Hannover Kirchrode ab 20 Uhr.
Das waren die Veranstaltungstipps für Dezember und Januar, zusammengestellt von Ihrem BVN-Radio. Derringer, das klingt nach der Waffe einer Frau. Lola oder Kitty heißt sie, arbeitet im Salon und trägt das Pistölchen im Strumpfband. Country-Fans denken bei dem Wort aber wohl eher an eine Gruppe aus Hannover. Derringer spannt den Bogen von traditioneller Country- und Western-Musik bis zu Modern Country. Im Januar spielen die Leadsängerin und ihre fünf Musiker beim BVN in Hannover. Ihr BVN-Radio hat für sie schon mal den Stetson aufgesetzt und stellt ihnen die Gruppe vor.
Weites Land, der Ritt in den Sonnenuntergang, Liebe, Leid und Einsamkeit. Cowboys und Kaffee im Metallbecher oder Trucker, die sich wortkarg hinter ihr Steuerrad schwingen und 1000 Meilen westwärts über endlose Highways fahren. Ist das die Welt der Country-Musik? Derringer-Sängerin Heike lacht.
Ja, das ist ein Klischee, ne? Nein, natürlich nicht. Diese Texte beinhalten immer soziale Themen. Herzschmerz. Jeder kann sich identifizieren mit diesen Texten. Und sagt, oh, so geht's mir auch gerade. Und dann ist das ja auch oft sehr balladig. Das berührt die Menschen einfach. Nicht nur Trucker oder möchte gern Cowboys, wie man so manchmal sagt. Es ist einfach dieses Gefühl, verstanden zu werden. Man kann sich da reinfallen lassen in diese Musik. Man sagt ja auch, Country ist der Blues des weißen Mannes. I'm only crying. I'm losing.
ist es kein Wunder, dass die Country Family im Publikum von Derringer verschiedene Gesichter hat.
Es gibt alle Branchen, alle Altersklassen, alle Charaktere. Also da sitzt wirklich der Rechtsanwalt neben dem Arbeitslosen im Club und da fragt gar keiner, was man hat oder ist. Das ist das Schöne daran, weil es ist wie eine riesengroße Familie.
We heard the bands playing every Saturday night. Nashville was far away, but the music was all his life.
Und manchmal liegt es sogar in der Familie, so wie bei Sängerin Heike.
Ja, also bei mir war es so, dass mein Papa mir als ganz kleines Mädchen immer die Tonbänder mit Johnny Cash und Dolly Parton, waren ja damals so in den 60ern ganz aktuell, die hat er mir vorgespielt und das war so der Anfang für mich.
Wobei Heike dann doch noch ein paar Jahre das Pop- und Schlagergenre durchstreifte, bis sie wieder zur Country-Musik fand.
Und als ich erwachsen war, da habe ich irgendwann mal von dem Country Club Nashville hier am Weiden Damm gehört. Und da bin ich dann hingegangen und ich war fasziniert, also von diesem ganzen Ambiente, von der Live-Musik und dieses ganze Lebensgefühl. Ja, und so war es bei mir. Dann bin ich da hängen geblieben.
And my old Kentucky home.
Es scheint, als gehörten musikalische Wanderjahre zum Country-Musiker, sagt Heike.
Unser Schlagzeuger, der ist eigentlich mehr der Rocker, Hardrock, Metal. Ja, wir haben ihn mittlerweile so weit, dass er eben auch Privat-Country hört. Es lässt einen dann nicht los.
So um das Jahr 2000 oder war es gar 1996 liegt die Geburt von Derringer, damals noch in etwas anderer Besetzung. Genaues verliert sich im Grau der Geschichte mit wechselnden Musikern, dem Ausscheiden der ursprünglichen Gründerin, Höhen und Tiefen.
Ja, es gab auch Zeiten, da war die Band kurz davor auseinanderzubrechen. Dann kam aber irgendwie wieder frischer Wind rein. Dann ging es halt weiter. 6 verschiedene Charaktere. Das knallt dann auch mal, das ist ganz klar. Aber wir haben uns immer wieder zusammengerauft. Und zum jetzigen Zeitpunkt fühlen wir uns sehr wohl mit uns, mit unserer Musik.
Und wer hat in der Band den Hut auf und entscheidet?
Eigentlich sind wir demokratisch. Da wird alles abgestimmt und besprochen. Da hat schon jeder sein Wörtlein mitzureden. Und da wird gemeinsam entschieden.
Why is wrong enough to make it your own way?
So finden sie auch die Lieder, die sie ins Repertoire aufnehmen.
Wir spielen von traditional bis modern wirklich alles. Was uns gefällt, das spielen wir. Wir schreiben eigene Sachen, aber was uns gefällt, das covern wir.
Und das Outfit, Stetson und Stiefel, es soll schon etwas nach Country aussehen, meint Heike. Aber nicht jedem stehe der Cowboy-Hut.
Unser Jürgen, unser Akustikgitarrist, der tritt grundsätzlich ohne auf. Er sagt, das sieht einfach nicht aus bei mir. Ja, ich als Sängerin trage dann schon den Hut. Unser Schlagzeuger trägt einen Hut. Und auch ansonsten, das ist schon das Country-Outfit. Natürlich die Boots, die gehören dazu. Das ist Pflicht.
Und dann ist Showtime.
Ein Hi-Ha, ja. Das muss auch sein auf der Bühne, ja. Es lockert das Ganze dann auf.
At that rainbow dance.
Erleben Sie Derringer beim BVN Kühnstraße 18 in Hannover-Kirchrode am 23. Januar 2009. Alle weiteren Infos sowie Karten erhalten Sie natürlich bei Ihrem BVN. Sportlich geht es weiter in Ihrem BVN-Radio. Fußball ist zu Recht ein echter Volkssport. Dies beweisen nicht nur volle Stadien, Millionen Fans an Radio- und Fernsehgeräten, sondern auch die vielfach zitierten Redewendungen populärer Stars der Fußballszene. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Sogar Literaten haben ihren Geist leuchten lassen. Dem Schriftsteller und Philosophen Jean-Paul Sartre schreiben wir folgendes denkwürdiges Zitat zu. Bei einem Fußballspiel verkompliziert sich allerdings alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft. Wie, um hier noch eins draufzusetzen, erfanden Fußballverrückte in Lateinamerika den Blindenfußball. Als das Mutterland des Sports gilt Brasilien. Seit den frühen Anfängen, die sich kaum dokumentiert im Dunkeln verlieren, tritt die Sportart mehr und mehr ins Licht einer breiten Öffentlichkeit. Seit 1998 gibt es eine WM und ab 2008 ist Blindenfußball erstmals offizielle Sportart bei den Paralympics. Ebenfalls in diesem Jahr startete in Deutschland die Blindenfußball-Bundesliga. In der nächsten Saison könnte auch Niedersachsen dabei sein. Anlässlich eines Symposiums in Hannover stellten die beteiligten Verbände ihre Pläne vor. Ihr BVN-Radio war für sie dabei.
Im Land zwischen Ems und Elbe gibt es genügend fußballbegeisterte blinde und sehbehinderte Menschen, um mindestens eine Mannschaft für die Blindenfußball-Bundesliga aufzustellen. Die Teilnehmer des Symposiums, das sich dieser schnellen Mannschaftssportart widmete, waren durchweg überzeugt. Ab 2009 wird die erste niedersächsische Mannschaft in der Bundesliga mitspielen.
Als Fußballfan und Lokalpatriot freuen wir uns natürlich sehr, dass auch Niedersachsen da zukünftig was zu bieten hat. Das Interesse der jungen Menschen hat man eben, denke ich, schon wirklich wahrnehmen können. Es ist eine wirklich spannende Sportart, die es gerade blinden Menschen ermöglicht, sich frei zu bewegen auf einem vorgegebenen Spielfeld. Das unterstützt nicht nur die eigene Mobilität, aber insbesondere das Selbstvertrauen. Das ist, denke ich, gerade für behinderte Menschen eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich glaube, das wird eine Bereicherung für den Blindensport insgesamt.
Erklärt BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange für den Blinden- und Sehbehindertenverband. Möglich wird dies durch die Teamarbeit unter anderem von Blindenverband, Behindertensportverband und Niedersächsischem Fußballverband. Beteiligt sind auch Partner aus den beiden größten Städten des Landes, Hannover und Braunschweig. Das Landesbildungszentrum für Blinde, LBZB in Hannover, bietet ab Januar 2009 eine Trainingsstätte. Und Drittligist Eintracht Braunschweig beheimatet die erste niedersächsische Blindenfußballmannschaft unter seinem Vereinsdach.
Auch einer der Gründe, warum wir uns mit einem bekannten Verein zusammentun, der hat ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten. Das eröffnet uns Chancen, hier in Braunschweig sowieso. Und in den Medien hat, wenn ein großer Verein das tut, das Umfang und Stellenwert. Ein solcher Verein kann uns natürlich auch ermöglichen, Sponsorengelder, die uns ein bisschen helfen, zu akquirieren.
Begründet Dankwart Morin, Fußballfachwart des Behindertensportverbandes Niedersachsen, die Partnerschaft in die Stadt Heinrichs des Löwen. Optimale Trainingsmöglichkeiten bietet die blindengerechte Halle im LBZB zu Hannover. Neben einem sehenden Torwart braucht Morin als künftiger Trainer der ersten Blindenfußball-Bundesliga-Mannschaft nur noch 4 blinde Feldspieler sowie ein paar weitere zum Auswechseln. Hochfliegende Erwartungen an schnelle Erfolge seiner Pionierarbeit mit der 5 aus Niedersachsen dämpft Morin dagegen, trotz aller Begeisterung.
Innerhalb der Mannschaften sind so große Unterschiede. Sie haben ehemalige Leistungssportler oder auch zum Teil hochklassige Fußballer, die durch einen Unfall erblindet sind und diesen Sport jetzt aus dem Blindenfuß verspielen. Die können natürlich mit der Kugel umgehen. Das sehen sie auch. Die sind Sportler, die wissen, was Sport ist. Dann haben sie Leute von Geburt an blind, haben noch nie Sport getrieben. Das sehen sie auch. Oder sie haben 45-jährige Blinde, die noch nie Sport getrieben haben. Das sehen sie. Oder Leute, die andere Sportarten getrieben haben, jetzt zum Blindenfußball kommen, aber mit Fußball noch nie zu tun haben. Also das ist so unterschiedlich und im Endeffekt geht es darum zu spielen, es miteinander zu lernen, die Leute in diese spezielle Sportart reinzuführen, weil es eine der ganz, ganz wenigen richtigen Mannschaftssportarten für Blinde ist. Und das ist ja nun eine ganz spannende Sache.
Ähnlich zurückhaltend sieht es der sehende Co-Trainer und künftige Torwart der Blindenfußball 5, Marius Kaspari.
Ich hoffe natürlich erstmal, dass die Mannschaft sich findet und gut spielt und auf jeden Fall mithalten kann in der Liga. Das war nicht ganz unten abgeschlagen stehen, sondern zu den anderen Mannschaften relativ nah stehen.
Aber dann, auf Nachfrage etwas selbstbewusster, fasst sich Kaspari doch ein Herz.
Ja, irgendwann will man nochmal Meister werden. Ne? Man spielt ja, um zu gewinnen. Das ist Ziel.
Dafür wird LBZB in Hannover einmal wöchentlich trainiert, sagt Kaspari.
Aufwärmen und dann halt die unterschiedlichen Trainingseinheiten, mal Technik, mal Orientierung. Also Orientierung ist eben sehr wichtig im Blindfußball. Fitness, Taktiken, Standardsituationen, also das Übliche, wie beim normalen Fußball im Grunde genommen auch.
Und eines schönen Tages könnte der erste Niedersachse vielleicht auch in der Blindenfußball-Nationalmannschaft dabei sein. Realistisch sei das immer, sagt Niedersachsen-Trainer Morin, lässt aber gleich wieder etwas Luft aus dem Ball.
Im Augenblick kenne ich persönlich noch keinen Spieler in Niedersachsen, der das Zeug hätte, in der Nationalmannschaft mitzuspielen. Aber das geht manchmal ganz schnell. Diese Bewegungstalente und diese potenziellen Spieler, die müssen sie nur finden. In der Regel sind die da, sie müssen ihn nur finden. Und dann geht es darum, die auszubilden. Ne?
Wahrscheinlich wird also die Blindenfußball-Europameisterschaft 2009 im französischen Nantes noch ohne niedersächsische Spieler ablaufen. Ganz sicher aber ist die Teilnahme an der Blindenfußball-Bundesliga. Dafür stehen Blindenverband, Niedersächsischer Fußballverband und Behindertensportverband gemeinsam ein, sagt dessen Präsident und niedersächsischer Behindertenbeauftragter Karl Finke.
Wir werden dafür sorgen, dass die Blinden ein klasse Angebot kriegen, das aus einem Guss ist. Der Fußballverband hat Großes vor und es uns gelingt, dass wir in Basinghausen das Blindenfußballturnier durchführen. Eines von vier bundesweit im Rahmen der nächsten Liga. Da haben wir den Akzent gesetzt, der auch das richtig aufwertet und auch medienmäßig nochmal durchbringt.
Und sind erstmal die Augen der Öffentlichkeit auf den Blindenfußball hierzulande gerichtet, dürfte in einem Flächenland wie Niedersachsen eine weitere Mannschaft nur wenig auf sich warten lassen. Vielleicht findet sich ja auch noch der eine oder andere Verein, der eine Blindenfußballmannschaft in seinen Reihen aufnimmt. BVN-Geschäftsführer Hans-Werner Lange und Behindertensportverbandspräsident Karl Finke zeigen sich da aufgeschlossen.
Kickers Emden und Hannover 96 sind uns ebenfalls sehr willkommen. Genau.
Schuss und Tor. Die Zukunft in Niedersachsens Blindenfußball hat begonnen.
Wie sagte doch einst Steffen Baumgart, Ex-Spieler von Hansa Rostock, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga. Kein Zweifel, das gilt sicher auch für den niedersächsischen Blindenfußball. Dass Blindenfußball nicht nur mit Potenzial, sondern auch mit Lust zu tun hat, hören Sie gleich in Ihrem BVN-Radio. Beim Blindenfußball klingelt es nicht erst im Kasten, wenn das Runde ins Eckige fliegt. Blindenfußbälle klingen dank eingebauter Rasseln schon dann, wenn sie rollen. So sind sie hörbar. Auch sonst gibt es ein paar Unterschiede gegenüber dem Fußball der Augenmenschen. Blindenfußball spielt keine 11, sondern eine 5. 4 Feldspieler und ein Torwart. Darüber hinaus unterscheiden sich Spielfeld, Halbzeitlänge und Strafraum. So groß wie beim Fußball der Sehenden ist allerdings der Spaß der Spieler. Beim Symposium Blindenfußball im Hannoverschen Landesbildungszentrum für Blinde war der Bundestrainer im Blindenfußball mit dabei und hat den etwa 10 bis 15 Jugendlichen und anderen Teilnehmern, die extra aus ganz Niedersachsen gekommen waren, echte Lust aufs Kicken gemacht. Ihr BVN-Radio hat für sie den Ball aus dem Tor geholt.
Manch einer hat es schon schwer zu gehen, kann er nicht sehen. Und blind auch noch zu laufen, ohne Stock und Hilfe und sogar einen Ball zu dribbeln, zu schießen und Tore zu erzielen. Dazu braucht es schon etwas mehr Mut, viel Selbstvertrauen und Lust am Spiel. Das nötige Feuer entfacht ein Mann wie Blindenfußball-Bundestrainer Ulrich Pfisterer, Berliner Schnauze, schwäbische Sorgfalt. Der Diplom-Sportlehrer für Behinderte an der Nikolauspflege in Stuttgart trainiert auch die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft. Zum Symposium Blindenfußball kam er extra nach Hannover, um das Land in dieser Sportart mit auf Kurs und in die Bundesliga zu bringen.
Ich denke, ich habe einen der besten Jobs, muss ich auch sagen. Wie alle deutschen, sagen wir mal, normalen Männer mit Sportschau und so weiter, Fußball begeistert. Naja, Blindensport und Fußball sowieso, ne? Und das jetzt zusammenschmelzen zu lassen, und das ist also fantastisch dabei zu sein.
Früher spielte er selbst als Fußballprofi, war 1972 im Olympiakader, ging nach Australien, arbeitete unter anderem als Dozent für die Integration blinder Menschen an den Unis Melbourne und Sydney, kam vor 3 Jahren zurück nach Deutschland und fing Feuer für den Blindenfußball. Pfisterer weiß, worauf es ankommt. Da sind Blindenfußball und der Sport der Vollsehenden gleich.
Unter uns Sehenden haben wir eine Kreisklasse und eine Bundesliga. Und das hat ja nicht nur mit der Fitness zu tun. Ja, das heißt also, dass Leute von der Koordination, sprich kinästhetischer Sensitivität, das leichter finden, auch unter Sehenden. Man hat ja keine Zeit, runterzugucken, wenn man den Ball aus 40 Meter annehmen muss. Denn man sieht es ja an den Bildern. Wenn ein Baller vorne auf dem Bild ist, dann hat er den Kopf oben. Denn man braucht ja nicht hinzugucken. Das heißt also, das Gefühl, was man aus der Bewegung rauskriegt, was eben bei manchen Leuten viel besser drauf ist als bei anderen. Und es ist genauso bei den Blinden.
Es geht also schlicht um das Ballgefühl und um Talent, sagt er in einer kurzen Pause während des Symposiums.
Wenn ich halt den Workshop mache und da sind vielleicht 10 Leute, dann geht es ganz, ganz schnell, wo man sehen kann, wo es sich richtig lohnt, für den Blinden selber da weiter zu trainieren oder die Blinden zu sehen, die von der Koordination, nicht vom Sehvermögen her, das hat damit nichts zu tun, die es einfach schwieriger finden, den Ball besser zu erfüllen, sagen wir mal.
Pfisterer spricht über Körperempfinden, Balance sowie das Orientieren im Raum und gelangt schnell zur Praxis. Max aus dem Publikum, just 13 Jahre alt, kann gerade noch Farben und Kontraste wahrnehmen, ist aber begeistert, begabt und findet einen guten Lehrer.
So, jetzt bist du mal dran. Warte einen Moment. Da hast du schon eine gute Fußstellung gehabt. Wenn du jetzt einen 6 oder 8 Meter schießt, Du musstest ja ganz kurz auf einem Bein sein eben, ne? Und du musstest den Ball genau treffen und das sind ja so Nuancen, ob du jetzt hier ein Stück getroffen hast oder hier irgendwie, ne? Und das musst du einfach erfüllen können und dann musst du gute Balance haben. Das ist also das Zweite, wenn du gut Blindenfußball spielen willst. Und für mich sieht es aus, hier ist ein bisschen Talent, das konnte ich jetzt schon mitkriegen. Und außerdem hat es dir Spaß gemacht schon. Ja. Ja, wir gehen nachher rüber in die Halle. Ja. Und da kannst du dann richtig loslegen, ja? Ja?
Dann beginnt der etwa 90-minütige Blindenfußball-Workshop. Die wesentlichen Regeln sind schnell erklärt. Immerhin gibt es kein Abseits. Dafür ein Spielfeld, wie beim Handball 20 zu 40 Meter groß. So groß wie beim Handball sind auch die Tore, auf das die jeweils zwei Mannschaften, vier Vollblinde oder mit Augenbinde versehene Spieler je Seite schießen. Hinter jedem Tor steht ein Guide der gegnerischen Mannschaft und gibt seinen Mitspielern Hinweise wie hier oder zwei Verteidiger vor dir. Der Torwart darf als einziger sehen können, aber seinen 2x3 Meter großen Strafraum nicht mal einen Fingerbreit verlassen. Jeder Spieler, der sich einem ballführenden Gegner nähert, muss Voi, Spanisch Ich komme, rufen. Das ist fair und vermeidet Verletzungen. Wer es vergisst, verschafft den Gegnern einen Freistoß. Nach 3 pro 25-minütiger Halbzeit gibt es für jedes weitere Foul einen 8-Meter. Spieler, die selbst mehr als 5 Fouls pro Spiel gesammelt haben, gehen duschen, dürfen aber ausgewechselt werden. Böse Attacken werden aber auch, wie Fußball üblich, mit Gelb oder Rot geahndet. Und eins gilt immer, der Ball ist rund. Nur hier klingelt und rasselt er auch noch. Dann stehen 10 bis 12 blinde oder schwer sehbehinderte Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitpersonen im Kreis um den Bundestrainer und hören zu. Es geht um erste Schritte mit dem Ball, das Dribbeln, Ball halten und den Angriff.
Wenn ich jetzt auf dich zukomme, kannst du ja den Ball hören. Und wenn du den Ball von mir haben willst, was musst du dann sagen?
Voi.
Voi, richtig. Ich mache nämlich meine Augen jetzt zu, sonst weiß ich ja gar nicht, wo du bist. Sonst kannst du mir ja einfach klauen, okay? Und dann kannst du auch schon mitkriegen, wie ich den Ball dribble. Bei jedem Schritt von der Innenseite zur Innenseite. Das ist so wie so ein bisschen Pinguin oder Charlie Chaplin läuft. Okay, wenn du nicht Voi rufst, dann renne ich dich um. Das willst du ja wohl nicht. Pass auf. Was sagst du?
Voi.
Gut, jetzt versuch mal den Ball zu kriegen. Drück mich mal ein bisschen. Ja, komm, jetzt hast du ihn. Jetzt behalten mal. Ich sag Voi, du musst weg von mir. Voi, 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 Voi. Jetzt hab ich ihn wieder. Na, okay? Also immer bemerkbar machen mit Voi. Das ist das Erste.
Aber wie sagte einst Giovanni Trapattoni, es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner ihn hat, muss man sich fragen, warum? Ja, warum? Und was muss man tun? Ihn sich wiederholen. Aber nicht ohne Voi sagen. Der Gegner dribbelt dagegen lustig fort. Pfisterer spielt mit Neutalent Max. Sein Tipp, Ballführung üben, üben, üben. Pfisterer macht vor und lässt pärchenweise nachspielen. Das Schießen, das Kurzpass spielen und mit Charlie Chaplin-artig ausgestellten Füßen den Ball fangen.
Max, mach doch mal bitte eine Sohle auf den Ball.
Eine Sohle, ja.
Ja? Wenn du jetzt so stündest, könnte ich dich ganz schnell aus der Balance kriegen. Zack. Ich mache deine Arme ein bisschen für Balance. Jetzt hast du den Fuß auf dem Ball.
Ja.
Ich brauche jetzt gar nichts zu machen. Du machst den genauesten Pass, den du je gespielt hast. Und zwar alles, was du machen brauchst, ist jetzt mit der Sohle den Ball nach vorne schubsen zu mir. Habe ich schon. Jetzt schubse ich ihn zurück zu dir. Das ist ein leiser Pass. Und du weißt ja noch, wie du den stoppst.
Spiel. Füße fangen.
Ja.
Zwischen zwei Lerneinheiten erzählt Max, was ihn zum Fußball gebracht hat.
Ich habe zu Hause auch so einen klingelnden Ball. Vor 2 Jahren mal zum Geburtstag gekriegt. Es macht einfach Spaß, halt Fußball zu spielen. Mit Freunden und Familie spiele ich dann auch manchmal so ein bisschen. Und mich würde es halt auch freuen, wenn es mal eine Mannschaft so in meiner Gegend geben würde.
Das wäre dann die Gegend Weser-Ems. Ein noch weißer Fleck auf der Karte des Blindenfußballs. Wenn auch vielleicht nicht mehr für lange. Und Max hat Träume.
Fußballfan in der Bundesliga bin ich ja von Werder Bremen. Und ja, wo will ich hin? Also in die Bundesliga wäre schon nicht schlecht bei den Blindenmannschaften, ne? Ich meine, wieso nicht, ne?
Seine Mutter Andrea Grote-Becker fördert das Talent und fügt hinzu.
Ja, er wird integrativ beschult und die Jungs spielen alle Fußball und er will das auch machen. Und das war so der Hintergrund, hier mal herzufahren. Und es hat sich gelohnt.
Vielleicht auch für den Blindenfußball in Niedersachsen. Kann sein, es wurde an diesem Tag ein künftiger Nationalspieler entdeckt. Aber sicher haben wieder mehr junge Menschen Lust am Blindenfußball und gemeinsamem Sport gefunden. Und wie sagte einst Günter Netzer, der Kopf denkt, der Fuß lenkt. Vom Auge war dabei nicht die Rede.
Für die pure Lust am Fußball und das Training können sich ab sofort Jungen und Mädchen, Damen und Herren mit einer Sehbehinderung melden, die ab Januar Blindenfußball spielen möchten. Darüber hinaus sind Schiedsrichter, Trainer und Betreuer zu den Trainingsterminen eingeladen. Interessierte Fußballerinnen und Fußball melden sich bitte bei Ralf Lindschulten, Leistungssportkoordinator des Behindertensportverbandes Niedersachsen, unter Telefon 0511 1268 5108 oder per E-Mail an lindschulten@bsn-ev.de oder bei ihrem BVN und seinen Regionalvereinen. Im neuen Jahr berichtet ihr BVN-Radio über lebenspraktische Fertigkeiten, ein Schnupperkurs macht Mut zu mehr und Tiere in der Therapie blinder und mehrfach behinderter Kinder am LBZB. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an Ihrem BVN-Radio und wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal auf Wiederhören, Ihre Gabriela Blinde-Obermeier. Das BVN-Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN, Künststraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.